Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformation von Schweizer Radio DRS. Verrechnet. Die kürzlich revidierte Mehrwertsteuer führt zu größeren Steuerausfällen als erwartet. Historisch. Die Königin Elisabeth betritt erstmals ein britisches Staatsoberhaupt offiziell den republikanischen Boden Irlands. Nominiert. Die EU-Finanzminister wollen Mario Draghi als neuen Chef der Europäischen Zentralbank. Blockiert. Die Gotthardbahn ist Richtung Süden nach einem Wagenbrand seit Stunden unterbrochen. Und Griechenland ist in der Krise und bleibt's, trotz Rettungspaketen aus Brüssel und Sparprogrammen der Regierung. In Athen erlebt Werner van Gent den Alltag dieser Krise und erzählt davon im Tagesgespräch. Am Mikrofon Daniel Schmidt und Ursula Vogel.
Der Finanzhaushalt des Bundes ist erneut mit Mindereinnahmen konfrontiert. Nachdem sich die Behörden schon bei der Unternehmenssteuerreform verrechnet haben, bringt nun auch die Reform der Mehrwertsteuer noch weniger Geld in die Bundeskasse, als vorgesehen war. Wie die Wirtschaftskommission des Nationalrats zur Kenntnis nehmen musste, hat die Reform mehr als 500 Millionen Franken Mindereinnahmen zur Folge. Ursprünglich war von 190 Millionen die Rede. Bundesrätin Evelyn Wittmer-Schlumpf bestätigt Schweizer Radio DRS diese Zahlen. In Irland ist vor dem Besuch der britischen Königin Elisabeth eine Bombe entdeckt worden. Sie wurde kontrolliert gesprengt. Es habe sich um einen selbstgebauten und funktionstüchtigen Sprengsatz gehandelt, teilte die irische Armee mit. Er sei entlang der Reiseroute der Königin im Gepäckfach eines Busses gefunden worden. Der viertägige Besuch der Königin ist in Irland umstritten und wird vom größten Sicherheitseinsatz in der Geschichte des Landes begleitet. Es ist die erste königliche Aufwartung aus London seit der irischen Unabhängigkeit vor bald 90 Jahren. Griechenlands Regierung setzt mehr Polizei ein, um die immer häufigeren Übergriffe auf dunkelhäutige Einwanderer im Zentrum Athens zu beenden. Letzte Woche waren Asylbewerber von Rechtsextremisten durch die Straßen gejagt worden, nachdem Nordafrikaner einen Griechen ausgeraubt und ermordet hatten. Zudem sollen Griechen finanziell ermuntert werden, wieder Wohnungen in der Innenstadt zu beziehen, um das Zentrum wieder zu durchmischen. Vor einem Gericht in Moskau ist das Berufungsverfahren gegen den Kreml-Kritiker Michail Khodorkovsky kurz nach Beginn um eine Woche verschoben worden. Die Richter benötigten mehr Zeit, um neue Eingaben der Verteidigung zu prüfen, hieß es. Der 47-jährige Khodorkovsky wurde im Dezember zu einer Gesamtstrafe von 14 Jahren Haft verurteilt. Zusammen mit einem Geschäftspartner wurde er der Unterschlagung von Millionen von Tonnen Öl schuldig befunden. Bereits im Jahre 2003 war Khodorkovsky festgenommen und wegen Geldwäscherei verurteilt worden. Die Grünen können mit der Unterschriftensammlung für ihre Volksinitiative zum Ausstieg aus der Atomenergie beginnen. Der Initiativtext ist im Bundesblatt veröffentlicht worden. In der Bundesverfassung soll festgelegt werden, wann die bestehenden Atomkraftwerke abgeschaltet werden müssen. Betznau 1 soll spätestens ein Jahr nach der allfälligen Annahme der Initiative vom Netz genommen werden. Mühleberg, Betznau 2, Gösgen und Leibstadt sollen 45 Jahre nach ihrer Inbetriebnahme abgeschaltet werden. Das wäre je nach Werk zwischen 2016 und 2029. In Bern hat das Komitee 200 Franken sind genug seine Gebührenpetition eingereicht. Rund 140.000 Personen haben die Internetpetition unterzeichnet. Sie verlangt, dass die Radio- und Fernsehgebühren von 462 auf 200 Franken jährlich gesenkt werden. Verfasst wurde das Begehren von einem überparteilichen Komitee unter Federführung der SVP-Nationalrätin Nathalie Rickli. Die Petition 200 Franken sind genug richtet sich an die Auftraggeber der SAG, an das Parlament und indirekt an den Bundesrat, der die Höhe der Gebühren festlegt. Die Gotthardbahn ist in der Leventina Richtung Süden seit dem Vormittag unterbrochen. Ein Wagen eines Eurocity war aus noch nicht bekannten Gründen in Brand geraten. Der Zug wurde zwischen Airolo und Ambri gestoppt und rund 70 Fahrgäste wurden evakuiert. In Basel versucht die Polizei seit über 24 Stunden, einen Mann von einem Hausdach zu retten. Der psychisch Angeschlagene war gestern Morgen auf das Dach geklettert und wehrt sich seither gegen alle Rettungsbemühungen. Er verhalte sich aggressiv und habe auch Ziegel vom Dach geworfen. Die Polizei sperrte die Straße, auch die Trams können im Bereich des Tellplatzes nicht fahren. Während der Nacht wurde der Mann von Polizisten und Psychologen wachgehalten, damit er nicht schlafend vom Dach fällt.
12.36 Uhr. Die revidierte Unternehmenssteuer bringt viel, viel weniger als errechnet und gedacht. Und bei der Mehrwertsteuer geht die Rechnung auch nicht auf, wir berichten. Und weiter, in Deutschland werden in diesen Minuten die Ergebnisse der AKW-Sicherheitstests bekannt. In Genf entsteht die größte Solaranlage der Schweiz. In Irland beginnt der historische Besuch der Königin aus dem Nachbarland. Der Italiener Mario Draghi aus Italien wird wohl neuer Chef der Europäischen Zentralbank. Ein Anti-Italiener, sagt man in Italien. Pflegeservice.ch heißt die Firma, die wir heute in unserer Reihe von KMU-Porträts vorstellen. 120 Mitarbeiterinnen im Dienste älterer Menschen. Und die griechische Krise aus griechischer Optik, das Tagesgespräch mit Werner van Gent in Athen. Und jetzt Börse, Wetter und Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.550 Punkten, minus 0,2%. Der Euro wird zu einem Franken 25,93 gehandelt, der Dollar zu 88,62 Rappen. Das Wetter. Heute ist es in den meisten Regionen der Schweiz sonnig. In den Alpen ist es besonders im Osten stärker bewölkt und stellenweise fällt Regen. Die Temperatur liegt am Nachmittag im Norden bei 20 Grad, im Süden bei 24 Grad. Am Mittwoch und Donnerstag ist es überwiegend sonnig bei 23 Grad. Am Nachmittag wird es in den Bergen bewölkt, gebietsweise gibt es Schauer oder Gewitter. Verkehrsinfo DRS von 12.37 Uhr. Ein Hinweis zum Schienenverkehr. Die Strecke zwischen Airolo und Biasca auf der Gotthardlinie bleibt bis voraussichtlich 14 Uhr unterbrochen. Die Züge fallen aus und werden durch Busse ersetzt. Daher muss mit größeren Wartezeiten gerechnet werden.
Erst gerade sorgten Falschberechnungen bei der Unternehmenssteuerreform für böses Blut und jetzt kommt zum Vorschein, dass sich die Bundesverwaltung auch bei der kleineren Mehrwertsteuerreform tüchtig verrechnet hat, die letztes Jahr in Kraft trat. Schon wieder tut sich ein Loch in der Bundeskasse auf. Aus dem Bundeshaus Pascal Krauthammer.
Böses Erwachen bei der WAK, der Wirtschaftskommission des Nationalrates. Nach dem Schock über die Mindereinnahmen bei der Unternehmenssteuerreform weiß man heute, dass diese Falschberechnung kein Einzelfall war. WAK-Mitglied und CVP-Nationalrat Pirmin Bischof.
Die WAK hat sich aufdatieren lassen über die finanziellen Konsequenzen der Steuergesetzrevisionen der letzten Zeit. Und zu unserem Erschrecken mussten wir feststellen, dass bei mehreren Positionen die Einnahmenausfälle wesentlich höher sind als erwartet und als bilanziert.
Besonders ein Posten ist den WAK-Mitgliedern ins Auge gesprungen, massive Mindereinnahmen wegen der letzten Mehrwertsteuerreform.
Da haben wir ja das Gesetz revidiert, ist letztes Jahr in Kraft getreten, eine erfolgreiche Revision für den Steuerzahler. Nun stellt sich aber heraus, dass die Einnahmenausfälle wesentlich größer sind und das ist nicht akzeptabel.
War bei der offiziellen Information im Jahre 2009 unter Finanzminister Merz von Mindereinnahmen von 190 Millionen Franken die Rede, ist nun in der neuen Aufstellung des Finanzdepartements unter Evelyn Wittmer-Schlumpf, das das Westschweizer Radio öffentlich gemacht hat, von 515 Millionen Franken Mindereinnahmen die Rede. Gegenüber Schweizer Radio DRS bestätigt Evelyn Wittmer-Schlumpf diese Zahlen.
Wir haben gesehen, dass man ein paar hundert Millionen Mindereinnahmen mehr hat, als was man das berechnet hat.
Eine Falschberechnung von über 300 Millionen Franken. Für CVP-Wirtschaftsexperte Pirmin Bischof ist dies unhaltbar.
Nach der Unternehmenssteuerreform erleben wir in kurzer Zeit das nun zum zweiten Mal. Und hier sind erhebliche Fragezeichen hinter die Bilanzierungsmechanismen bei der Steuerverwaltung zu stellen.
Auch SP-Nationalrätin Susanne Leuthenecker-Oberholzer spricht als WAK-Mitglied von unhaltbaren Zuständen für das Parlament, den Bund und die Kantone.
Das zeigt jetzt einfach, dass wir uns auf gar nichts mehr verlassen können. Und deswegen werde ich in Zukunft keiner Steuervorlage mehr zustimmen, bei denen wir nicht harte Fakten auf dem Tisch haben.
Bei der eidgenössischen Steuerverwaltung heißt es, die Mindereinnahmen seien so nicht voraussehbar gewesen und man habe die verstärkten Mindereinnahmen immerhin in einer späteren Zusatzbotschaft ausgewiesen. Dies ist tatsächlich passiert, im Juni 2010 aber offensichtlich im Unwissen der meisten Parlamentarier und der breiten Öffentlichkeit und ein halbes Jahr nach Inkrafttreten der nun so umstrittenen Mehrwertsteuerreform. So oder so, die neue Finanzministerin Evelyn Wittmer-Schlumpf verspricht nach den Falschberechnungen, die unter der Ära ihres Vorgängers passiert sind, Besserung.
Es sind große Beträge, das ist so. Ich denke, es ist jetzt wichtig, dass man analysiert, warum es zu dieser Fehleinschätzung gekommen ist. Und für mich wichtig ist es immer, in die Zukunft zu schauen und sicher künftig zu versuchen, etwas genauer zu schätzen.
Seit der Katastrophe von Fukushima ist der Ausstieg aus der Atomenergie in Deutschland wieder ganz oben auf der politischen Traktandenordnung. Sofort nach dem Unglück verkündete Kanzlerin Angela Merkel ein dreimonatiges Atommoratorium, ließ die 7 ältesten AKWs abschalten und setzte eine Expertenkommission ein, die die Sicherheit aller deutschen AKWs untersuchen sollte. Heute, nach nur wenigen Wochen, hat die Kommission ihre Ergebnisse vorgestellt, eine Grundlage, auf der über die künftige Atompolitik entschieden werden soll. Fritz Dinkelmann in Berlin, Sie haben die Medienkonferenz verfolgt. Zu welchem Schluss kommt diese sogenannte Wieland-Kommission? Haben AKWs den Stresstest nicht bestanden?
Also die Kommission kam nicht zu eindeutigen Ergebnissen oder Empfehlungen, sondern man hat in diesen 6 Wochen ja nicht 17 deutsche Kernkraftwerke auf Herz und Nieren überprüfen können, sondern man hat Material gesammelt und man hat sogenannte Robustheitskriterien entwickelt. Also geschaut, man hat drei Gefahren- oder Schutzlevels definiert. Einmal, wie meistert man Zwischenfälle, wo eben auch Notfallmaßnahmen greifen können, die nicht so anforderungsreich sind. Level 2, welche AKWs haben die Chance, dass Systeme greifen, Notfallsysteme, die das Ganze auffangen können. Und drittens, was tun wir, wenn eine Situation eben nicht mehr beherrschbar ist? Man hat speziell, Kommissionspräsident Robert Wieland dann aber festgestellt, man habe Kriterien entwickelt, aber keine definitiven Antworten gegeben. Es brauche weitere Überprüfungen und letztlich müsse dann eben die Politik sagen, ob ein AKW den drei Kriterien genüge, beziehungsweise ob Level 1, 2, 3 gelten müsse.
Stichwort Robustheit. Heißt das, dass zu einem entscheidenden Kriterium die Frage wird, ob ein AKW einem Flugzeugabsturz standhält?
Das wurde tatsächlich speziell überprüft und zwar auch hier wieder mit drei verschiedenen Szenarien. A, ein kleines Privatflugzeug stürzt ab oder B, es ist ein Militärflieger oder ein mittelgroßes Verkehrsflugzeug beziehungsweise eben ein großes Verkehrsflugzeug, das auf ein AKW abstürzt. Die Antwort ist klar, bei kleineren Privatfliegern, da gibt es ältere deutsche AKWs, die selbst das nicht in den Griff kriegen würden. Beim schlimmstmöglichen Fall offenbar gibt es andererseits kein AKW, das da wirklich geschützt wäre.
Geht die Kommission nun so weit, dass sie Empfehlungen abgibt, welche AKWs abgeschaltet werden sollen?
Es wird sicher jetzt sehr viel Kritik geben, denn eben diese Empfehlungen gibt es nicht, sondern es gibt quasi die Grundlage dafür, dass nun ernsthaft geprüft werden kann und eben mit mehr Zeit, als vermutlich Kanzlerin Angela Merkel das gedacht hat, um zu sehen, welche Folgerungen zieht man aus diesem Kriterienkatalog und dem von der Kommission beschafften Material. Aber es gibt für kein einziges AKW die Aussage, das muss jetzt sofort abgeschaltet werden, beziehungsweise beim AKW 2 müssen diese oder diese Maßnahmen ergriffen werden. Das ist nicht passiert.
Das waren erste Informationen von Fritz Dinkelmann in Berlin. Atomstrom, nein, danke. Worüber die Schweiz nach dem Reaktorunfall erst diskutiert, ist in Genf schon längst Tatsache. Die Genfer Verfassung verbietet seit den 80er Jahren den Bezug von Atomstrom. Nun übernimmt Genf auch die Führungsrolle bei der Nutzung von Sonnenenergie. Auf dem Ausstellungsgelände Palexpo entsteht die größte Solaranlage der Schweiz. Westschweiz-Korrespondent Patrick Mühlhauser.
Auf dem Dach der Palexpo. Hier findet unter anderem alljährlich der Autosalon statt. Arbeiter montieren Solarpanels. Nicht weit entfernt landen und starten Flugzeuge. Bis Ende Jahr entsteht hier auf 50.000 Quadratmetern die größte Solaranlage der Schweiz und die zweitgrößte Europas. So groß wie etwa 10 Fußballfelder. Das Ausmaß ist gewaltig. Auf dem Dach, das eigens dafür verstärkt werden musste, werden 15.000 Solarpanels montiert, erklärt André Hurter, Direktor der Genfer Industriewerke.
Das wird dann zu einer Stromproduktion führen von 4,2 Gigawattstunden. Das entspricht dem Bedarf von 1200 Haushalten.
Die Anlage wird damit dreimal mehr Strom als die bisher größte Schweizer Solaranlage im Berner Wankdorf produzieren. Und sie hätte noch größer werden können. Doch um die Sicherheit des Flugverkehrs zu garantieren, dürfen nicht alle Dächer der Palexpo genutzt werden. Die Installationskosten von 15 Millionen Franken bezahlen die Industriewerke. Die Anlage sei wirtschaftlich rentabel, versichert André Hurter. Auch deshalb, weil die Konsumenten bereit seien, für grüne Energie einen Aufpreis zu zahlen.
Hier in Genf muss man sagen, die Industrie und auch der Endkonsument, der macht mit.
Seit den 80er Jahren verzichtet der Pionierkanton Genf auf Atomstrom. Neben fossilen Energien decken bereits heute erneuerbare Energien beinahe 90% des Energieverbrauchs des Kantons. Wo ein politischer Wille ist, gäbe es auch einen Weg, sagt die liberale Polizei- und Umweltministerin Isabel Rocha. Diese Solaranlage habe dementsprechend Symbolcharakter.
Ça montre surtout que quand on a la volonté de le faire, on peut le faire et je crois que c'est un beau symbole.
Im Rest der Schweiz macht Solarstrom zurzeit bloß 0,15% des Stromverbrauchs aus. Laut Branchenverband Swiss Solar ist das Potenzial jedoch riesig. Mit Solaranlagen auf Dächern und an Fassaden ließe sich langfristig 40% des schweizerischen Strombedarfs decken. Solarstrom dürfte damit in der aktuellen Debatte rund um den Atomausstieg eine wichtige Rolle spielen. Dass ein Ausstieg schweizweit realistisch ist, daran glaubt André Hurter, Direktor der Genfer Industriebetriebe.
Das ist gar keine Frage, es ist nur eine Frage der Zeit.
Dass es möglich ist, auf Atomstrom zu verzichten, das hat Genf unter Beweis gestellt. Und dies wird nun mit dem Bau der größten Solaranlage nochmals eindrücklich vor Augen geführt.
In diesen Minuten beginnt in Irland der viertägige Besuch der englischen Königin. Die Visite ist historisch. Erstmals seit 1922, seit Irland unabhängig ist, betritt ein britisches Staatsoberhaupt offiziell irischen Boden. Und die Visite ist nicht ganz unproblematisch. Historisch ist auch das Sicherheitsdispositiv. Frage an unseren Korrespondenten Martin Alliot. Was werden die ersten historischen Schritte der Queen sein?
Elisabeth soll in etwa 10 Minuten in Casement Aerodrome, dem Dubliner Militärflughafen, landen. Und schon da ergibt sich die erste historische, der erste historische pikante Moment, denn Sir Roger Casement, nachdem dieser Flughafen heißt, wurde 1916 von den Briten exekutiert, weil er versuchte, deutsche Waffen an irische Rebellen zu schmuggeln. Und anschließend geht die Königin zum Mittagessen zur irischen Präsidentin Mary McAleese, die in Áras an Uachtaráin, dem Präsidentenpalais, residiert. Das war früher der Wohnsitz des britischen Vizekönigs.
Wieso hat es eigentlich so lange gedauert? Wollte die Queen nicht oder wollte man sie in Irland nicht haben?
Beides. Ich glaube, die Queen konnte nicht nach Irland kommen vor 1998, dem nordirischen Friedensabkommen, als Irland seinen Gebietsanspruch auf Nordirland aus der Verfassung entfernte. Aber es wäre auch angesichts der in der Republik Irland noch immer vorherrschenden Leidenschaften gegen die Krone, gegen England nicht möglich und schon gar nicht sicher gewesen, die Queen hier zu empfangen.
Was ist denn das Ziel des Besuchs? Im Prinzip sind Großbritannien und Irland doch inzwischen gute Nachbarn. Großbritannien der wichtigste Handelspartner der Iren.
Das stimmt alles, aber ich glaube, man sollte diesen Besuch nicht als Keim einer künftigen Normalisierung betrachten, sondern als Vollzug eines endlich gelösten historischen Problems, das in den letzten Jahren die beiden Regierungen in Dublin und London wirklich ein entspanntes, freundschaftliches Verhältnis zueinander gefunden haben, dass auch die anti-irischen Ressentiments in England abgebaut wurden, verschwunden sind und dass die anti-englischen Ressentiments in der Republik auf ein eher anekdotisch-ironisches Niveau zurückgeschrumpft sind.
4 Tage soll dieser Besuch dauern. Was steht denn da alles auf dem Programm?
Ich wähle 2 wiederum historisch pikante Anlässe aus. Erstens, heute Nachmittag wird die Queen einen Kranz an einer Gedenkstätte für sämtliche irischen Rebellen niederlegen, also für jene Iren, die die britische Krone seit über 200 Jahren gewaltsam bekämpfen. Und morgen Nachmittag wird sie einen Besuch im größten Sportstadion Irlands, im Croke Park, abstatten, wo die gälischen Sportarten Hurling und Gaelic Football gespielt werden. Und dort erschossen britische Hilfstruppen 1920 14 Zuschauer und einen Spieler. Das war der erste Bloody Sunday. Ich glaube, die Queen braucht sich während dieses Besuchs nicht zu entschuldigen. Diese symbolischen Besuche zeigen, illustrieren bereits, dass ein Schlussstrich gezogen wird.
Das waren Informationen von Martin Alliot. Für die europäischen Banken ist diese Person eminent wichtig, der Chef der Europäischen Zentralbank EZB. Dieses Amt soll nach dem Willen der EU-Finanzminister nun ein Italiener von Jean-Claude Trichet beerben. Mario Draghi heißt er und in Italien heißt es, er sei ein Anti-Italiener. Massimo Agostini ist mit einem Porträt des neuen obersten Eurohüters.
Anti-Italiener, das heißt zurzeit nicht zu sein wie Silvio Berlusconi und seine halbe Regierungsmannschaft, also nicht ordinär, nicht korrupt und nicht übermäßig eitel. Nichts demonstriert die Bescheidenheit des 63-jährigen Mario Draghi so sehr wie seine Reisen. Er ist meistens allein unterwegs. Für einen Italiener in seiner Position ist das ungewöhnlich, sehr unitalienisch eben. In der Banca d'Italia soll er mit der Günstlingswirtschaft aufgeräumt haben, einen Job bekommt, wer es sich mit Arbeit und Ausbildung verdient hat und nicht, wer empfohlen wurde. Entgegen der landläufigen Meinung kommt Draghi nicht aus dem Piemont, das die asketischsten Italiener hervorbringen soll, sondern aus dem sündigen Rom. Hier hat er studiert, bevor ihm die provinzielle Hauptstadt zu eng wurde und es ihn ans Massachusetts Institute of Technology MIT verschlug. Dort legte er den Doktor ab. International Karriere machte er als Exekutivdirektor bei der Weltbank und später als Vizepräsident in London bei der US-Bank Goldman Sachs. Gegen seine Wahl zum EZB-Chef stemmte sich lange die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel. Sie hätte lieber den deutschen Notenbankchef Axel Weber auf dem EZB-Stuhl gesehen. Ein Deutscher hätte ihr mehr Sicherheit gegeben, dass die EZB die hochverschuldeten Länder auf Kurs hält. Besser als ein Italiener, der aus einem finanziellen Halodri-Land kommt. Doch Axel Weber zog sich zurück, übrig blieb nur Draghi. Dass der Italiener nun vor lauter Verständnis für die unordentlichen Staatsfinanzen der Südeuropäer die Zügel schleifen lässt, diese Gefahr besteht nicht. Im monatlichen Rapport der Banca d'Italia nimmt er sein Land regelmäßig ins Gebet, predigt Sparsamkeit, Wirtschaftsreformen und Kampf gegen die Mafia. Damit fährt er dem allmächtigen Wirtschaftsminister Giulio Tremonti regelmäßig in die Parade. Der hat es zwar geschafft, die galoppierende Verschuldung des Landes zu stoppen, doch eine irgendwie geartete Wirtschaftsreform hat er nicht auf den Schlitten gebracht. Es heißt deshalb, Tremonti sei der Erste, der sich über die Wegbeförderung von Draghi freue. Und ein Zweiter dürfte aufatmen. Silvio Berlusconi. Denn Draghi wurde beinahe angebettelt, in die Niederungen der italienischen Politik einzusteigen, um Berlusconi zu stoppen und das Land auf Wirtschaftskurs zu bringen. Doch Draghi zog es nach Frankfurt. Von hier aus entscheidet er nun über das Geschick des Euro. Von hier aus kann er auch darüber wachen, ob sein Land endlich vorwärts macht mit Reformen. Eine holländische Zeitung meinte kürzlich, nicht ironisch, Draghi sei der ideale EZB-Chef. Er brauche immer die gleichen Worte, wenn es um den Euro gehe. Das sei prima. Spekulanten könnten so nichts aus seinen Aussagen herauslesen und den Wert der Einheitswährung zum Schwanken bringen.
In unserer Serie über Klein- und Mittelunternehmen in der Schweiz, ihre Geschichte und Zukunft, ihre Potenziale, Herausforderungen, geht's heute ins Zürcher Oberland. Seit 5 Jahren bietet dort das Unternehmen hauspflegeservice.ch seine Dienste an. Bereits arbeiten rund 120 Mitarbeiterinnen rund um die Uhr bei älteren Menschen, die nicht in ein Heim möchten. Wie das genau geht, was und wer hinter dieser Geschäftsidee steckt, Wirtschaftsredaktorin Susanne Giga hat den Betrieb in Mönchaltdorf besucht.
Hauspflegeservice Bart, grüezi.
In einer älteren Zweizimmerwohnung, 5 Arbeitsplätze. Da nimmt eine Mitarbeiterin Anfragen telefonisch entgegen. Die Geschäftsführerin Margarita Stettler erzählt von einem Beispiel.
Eine Familie hat uns angefragt, ob wir sie entlasten können in der Betreuung des Vaters ferienhalber, damit eines der Kinder in die Ferien fahren kann.
Sie gehe dann zur Familie, schaue sich die Situation an und suche die beste Lösung. In diesem Fall blieb es nicht bei der Ferienaushilfe. Um die 3 Töchter, die den Vater rund um die Uhr betreuten, zu entlasten, kommt vom Hauspflegeservice alle 3 Wochen für ebenfalls 3 Wochen eine Betreuerin. Diese teilt mit den älteren Menschen den Alltag.
Da braucht es jemanden, der mit ihm wirklich einen gesunden Ablauf des Tages lebt, der mit ihm zusammen Mittagessen kocht, der ihm ermöglicht, wieder mal eine Kartoffel zu schälen oder Salat zu waschen.
Eine Art Au-pair für Senioren. Auf diese Idee kamen ihr Schwager, sie und ein weiteres Grüppchen aus der Pflege vor 5 Jahren. Es war die Antwort auf die demografische Entwicklung, zu wenig Heimplätze und zu wenig Pfleger. Deshalb Laien ausbilden, Pflege daheim statt ins Heim. Sie begannen mit einer Familie als Kundin. Inzwischen betreuen sie 55 Familien. Ohne große Werbung, es spreche sich herum. Allerdings sei der Anfang hart gewesen. Da sie aus der Pflege kamen, hätten sie die Kosten nicht im Griff gehabt.
Nach dem 3. Mal, oh, das haben wir vergessen, kostet wieder 20.000 Franken, habe ich gefunden, nee, so funktioniert das nicht.
Zumal allein das Geld ihrer Familien im Geschäft steckte. Margarita Stettler machte eine Kurzbleiche in Betriebswirtschaft. Seit 1 Jahr würden sie nun kostendeckend arbeiten und sie hätten gar einen klitzekleinen Gewinn gemacht. Eine andere Herausforderung war, die Betreuerinnen für diesen 3-Wochen-Rhythmus zu finden, erinnert sich die Geschäftsführerin.
Mit Schweizer Betreuerinnen ist das ganz schwierig, weil Leben teilen ist manchmal für Schweizerinnen fast nicht vorstellbar. Und wir wollen ja nicht nur mit ganz jungen Menschen arbeiten, sondern mit lebenserfahrenen Menschen.
Eine Mitbegründerin war aus dem Osten Deutschlands. Über ihre Mutter bekamen sie Kontakte, bloß der Hauspflegeservice wollte die sogenannten Pendelmigrantinnen arbeitsrechtlich und finanziell korrekt behandeln, was gar nicht so einfach war.
Wir haben die Ämter gelöchert mit Fragen, auf die sie die Antworten noch nicht hatten, weil diese Pendelmigration gerade von Frauen, für Männer war das klar, die kommen auf Montage, gehen wieder zurück, kein Thema, aber mit den Frauen, das war eine Herausforderung.
An jedem Mittwochnachmittag kommt nun also ein Bus aus Deutschland hinter dem Bahnhof im Industriequartier an. Dieses Mal sind 8 Betreuerinnen dabei. Sie haben 600 Kilometer hinter sich. Die einen machen diesen 3-Wochen-Turnus schon seit mehreren Jahren.
Die Arbeit ist hart, aber die Arbeit macht zum Teil auch Spaß. Ja. Oh ja, auf alle Fälle. Dankbare Aufgabe ist es.
Hinter jeder Frau hier stehe ein Schicksal, meint eine andere. Die Industrie sei abgewandert und Frauen in der Lebensmitte fänden kaum mehr einen zufriedenstellenden und sich lohnenden Job.
Ich war 5 Jahre zu Hause. Und ich bin, wenn man noch nicht mal 50 ist, will man noch nicht zu Hause sitzen.
Hier habe sie gelernt, wie man zum Beispiel Alzheimer-Kranken eine Tagesstruktur gebe. Und an die Kultur habe sie sich auch gewöhnen müssen.
Was ich lernen muss, die Küche ist etwas anders wie unsere. Aber ansonsten alles sehr herzlich.
Dass die Betreuerin das richtige Teilchen im Puzzle der Familie sei, dass sie für die Hausarbeit ausgebildet und vorbereitet würde, das sei der Unterschied zur üblichen Personalvermittlung, sagt Margareta Stettler. Sie und die 4 dafür zuständigen Beraterinnen unterstützen und führen zurzeit die 120 Betreuerinnen. Für die Betreuerinnen selber steht in den nächsten 3 Wochen aber der Mensch im Vordergrund. Sie werden nun verteilt nach Unterregeri, Stäfer, Magde, Nussbaumen und
Tschüss, mach's gut. Bis in spätestens 3 Wochen.
13:01 Uhr. Stoff des Tagesgesprächs ist gleich die große Krise Griechenlands aus griechischer Alltagssicht. Tagesgespräch im 1. und 4. nach einem Blick auf die Themen des Mittags. Ursula Furgler.
In Deutschland hat eine Expertenkommission keine klare Empfehlung abgegeben für die Abschaltung von Atomkraftwerken. Der Ausstieg solle so schnell wie vernünftig möglich erfolgen, erklärte Umweltminister Röttgen. Eine sofortige Abschaltung wolle aber niemand. Ein Bericht der Reaktorsicherheitskommission zeigt, dass keines der 17 deutschen AKWs gegen den Absturz von großen Flugzeugen geschützt ist. Der Finanzhaushalt des Bundes ist erneut mit Mindereinnahmen konfrontiert. Nach der Unternehmenssteuerreform bringt nun auch die Reform der Mehrwertsteuer deutlich weniger Geld in die Bundeskasse als vorgesehen, nämlich 500 Millionen Franken. Das bestätigte Bundesrätin Wittmer-Schlumpf, Schweizer Radio DAS. In Irland ist vor dem Besuch der britischen Königin Elisabeth eine Bombe entdeckt worden. Sie wurde kontrolliert gesprengt. Es ist der erste königliche Besuch aus London seit der irischen Unabhängigkeit vor bald 90 Jahren. Verkehrsinfo DRS von 13:02 Uhr. Ein Hinweis zum Schienenverkehr. Die Strecke zwischen Airolo und Biasca auf der Gotthardlinie bleibt bis voraussichtlich 14 Uhr unterbrochen. Die Züge fallen aus und werden durch Busse ersetzt. Daher muss mit größeren Wartezeiten gerechnet werden.
Vor einem Jahr war Griechenland praktisch Konkurs und bis heute ist nicht klar, wie das Land seine Milliardenschulden loswerden soll. Gerade wurde auch am Treffen der EU-Finanzminister wieder darüber diskutiert. Trotz Rettungspaket, trotz einem strengen Sparkurs, trotz dem Kampf gegen Korruption ist Griechenland noch immer tief in der Krise. Wie sie sich in den Straßen Athens zeigt und wie die Griechen damit leben, erzählt DRS-Korrespondent Werner van Gent. Die Fragen stellt Urs Sigrist.
Das Tagesgespräch.
Werner van Gent, wenn die EU-Finanzminister in Brüssel über Griechenland diskutieren, wie gespannt verfolgt man das in Athen?
Sehr gespannt, das ist klar. Es sind ja auch die Experten der sogenannten Troika, der Zentralbank, der EU und des Wirtschaftsfonds, sind in Athen. Sie prüfen derzeit, was alles gemacht worden ist und was noch nicht gemacht worden ist und was gemacht werden soll. Und auch darauf wartet man sehr gespannt. Man weiß in Griechenland, dass ein Teil der griechischen Souveränität abgegeben wurde in dieser Krise. Also insofern weiß man, dass anderswo die Weichen gestellt werden.
Das wird also an seine Art Inspektoren eben gesehen, fremde Vögte auch, die das Land inspizieren, nehme ich an. Und die sind ebenso wichtig oder werden ebenso gut beachtet wie eben die Unruhen, die es jetzt gab wegen Fremdenfeindlichkeit, wo die Regierung ja heute Morgen auch Maßnahmen dagegen beschlossen hat.
Ja, die Fremdenfeindlichkeit und die Unruhen und vor allem das Gefühl der Unsicherheit in der Bevölkerung, das ist momentan eigentlich das erste Thema. Das ist ganz klar nach dem ganz brutalen Raubmord in der vergangenen Woche, ist die allgemein vorherrschende Unsicherheit, Verunsicherung wegen der Wirtschaftskrise hat sich noch zugespitzt. Man fühlt sich in der eigenen Stadt nicht mehr sicher. Und das ist natürlich das allerwichtigste Thema momentan für die Leute.
Das heißt, die Verunsicherung ist dann praktisch eine doppelte. Also einerseits wirtschaftlich, andererseits auch durch diese Fremdenfeindlichkeit.
Genau, es ist nicht die Fremdenfeindlichkeit als solche, die jetzt die Leute erschreckt. Es sind wirklich die Übergriffe von Ausländern. Und vor allem, die sind überall im Straßenbild zu sehen. Sie stehen an jeder Kreuzung, machen Fensterscheiben von Autos sauber und wollen dafür etwas bekommen. Und in einem Teil des Stadtzentrums Athens und in anderen Städten ist die Lage wirklich in den letzten Monaten, hat sich sehr stark zugespitzt. Weil die Leute, die illegal eingewandert sind, die haben natürlich in der Krise als erste eine Einnahmensquelle verloren und das führt zur Kriminalität und das spürt man. Athen ist, muss ich sagen, immer noch relativ sicher, aber für die Leute, für die Bewohner Athens ist die Stadt sehr viel unsicherer geworden in den letzten 12 Monaten.
Wir kommen gerade noch auf Athen zu sprechen, wie die Lage dort ist. Ich möchte zuerst noch in Brüssel bleiben, wenn die EU-Finanzminister dann einen Ratschlag bereit machen für Griechenland, dass man mehr privatisieren solle, dass man also das Tafelsilber verscherbeln soll. Wie kommt denn das an in Griechenland?
Das wird schon seit Monaten auch in Griechenland diskutiert. Es geht natürlich nicht darum, die Akropolis oder Inseln zu verkaufen. Es geht wirklich darum, den beträchtlichen Besitz des griechischen Staates, zum Beispiel Immobilienbesitz, teilweise zu verkaufen. Auch die Beteiligungen des griechischen Staates an verschiedenen Firmen zu verkaufen. Auch zum Beispiel die Elektrizitätsgesellschaft zu privatisieren. Das wird schon diskutiert und ich glaube, man weiß, dass man da nicht mehr vorbeikommt.
Und auch eine Umschuldung, also der wäre ja dann verbunden mit einem Milliardenabschreiber auch für Griechenland. Wird auch das diskutiert oder ist das schon ein Schreckensszenario, das man sich lieber erst gar nicht ausmalt?
Man tut sich das nicht gerne ausmalen. Vor allem die Regierung dementiert natürlich jeden Tag noch, dass so etwas überhaupt möglich ist. Aber ich würde sagen, in den Gesprächen auch mit den Wirtschaftsexperten weiß man, dass einen sogenannten Haircut, also ein Abschreiber für einen Teil des Schuldes, dass das realistisch ist. Man spricht auch über eine Verlängerung der Laufzeit, über eine Senkung der Zinsen. Also man will auf jeden Fall, man weiß, dass Griechenland in der jetzigen Situation nicht in 2 Jahren, wie das eigentlich vorgesehen ist, wieder am Finanzmarkt, internationalen Finanzmarkt erscheinen kann, um dort Kredite aufzunehmen. Man weiß, dass das nicht realistisch ist. Und dann daraus folgend sind natürlich ein Haircut in einem gewissen Ausmaß oder eine Verlängerung der Laufzeiten, das sind dann die logischen Schlussfolgerungen.
Und dass dieses Bild der Drachme, die wieder eingeführt werden konnte, gibt es das in Griechenland auch oder ist das eine Diskussion, die vor allem bei uns in Deutschland beispielsweise geführt wird?
Ja, es ist keine seriöse Diskussion. Es gibt es in Griechenland, einzelne Politiker haben das mal gebracht, aber wenn man das jetzt wirklich mal ganz kühl betrachtet, ist das keine Option. Denn der einzige Vorteil wäre eigentlich, dass Griechenland abwerten könnte. In dem Moment, wo die Drachme eingeführt wird, bedeutet es aber faktisch, dass Griechenland einen Totalkonkurs anmelden muss. Das bedeutet wiederum, dass das Land, was eigentlich jetzt in dieser Krise größere soziale Unruhen hat vermeiden können, dann wirklich konfrontiert wird mit der Möglichkeit eines offenen Bürgerkrieges. Das wird ein Brotkrieg dann ausbrechen, weil es wird kein Geld mehr vorhanden sein und man wird um Brot und um Nahrungsmittel kämpfen müssen, bis das Land dann wieder einigermaßen sich normalisiert hat, die Lage. Aber ich denke, das ist eine Option, die weder in Europa noch in Griechenland von wirklich nachdenkenden Experten so geführt wird.
Gut, Werner van Gent, gehen wir also zur Realität, wie sie sich heute präsentiert. Seit einem Jahr nun
beherrscht ja der Sparkurs das Leben in Griechenland. Ein Bild hat sich mir dazu besonders eingeprägt, das Bild der zugesperrten Ladengitter mit den großen verschiedensten Metallschlössern. Wie präsent ist dieses Bild?
Das ist enorm präsent. Also wenn ich von meiner Wohnung ins Stadtzentrum zum Beispiel mit dem Trolley fahre, dann habe ich das Gefühl, dass die geschlossenen Geschäfte mit eben diesen Hängeschlossen und wie Sie das richtig beschrieben haben, immer näher zum Zentrum kommen. Also der Randbezirk Athens, die Randbezirke, die da sind, schon Hunderte oder vielleicht Tausende von Geschäften geschlossen worden und das kommt immer näher zum Zentrum. Allerdings muss ich sagen, dass gerade zu Beginn der Krise habe ich mit vielen Vertretern der Kleinwirtschaft, um es mal so zu sagen, gesprochen in Athen. Und die haben gesagt, 20-25% der Geschäfte hätten auch ohne Krise nicht überlebt. Aber es findet jetzt eine Bereinigung statt, die natürlich enorm schmerzhaft ist. Da sind Zehntausende von Familien betroffen davon und vor allem natürlich, das ist für das Straßenbild, was man da sieht, das ist deprimierend. Und diese Depression, diese psychologische Depression, das wirkt sich sehr negativ aus auf die Menschen.
Und das ist nicht eine bestimmte Art von Läden, sondern, wenn ich das richtig verstanden habe, das sind also Krämerläden, das sind Kleiderläden, das sind auch Cafés, das geht eigentlich durch alle Branchen hindurch, die schließen müssen.
Das stimmt und das geht auch in allen Bezirken, auch in den Vierteln, die eher vom oberen Mittelstand bewohnt werden. Auch da sind die Mieten sind so hoch, das können die Geschäftsinhaber sich nicht mehr leisten und dann müssen sie Konkurs anmelden. Und es sind natürlich hauptsächlich Kleidergeschäften sind betroffen, weil die waren einfach Kleidergeschäften, das war eigentlich der Weg, um schnell etwas zu verdienen, ein Kleidungsgeschäft aufzumachen. Es gibt die ganz großen Warenhäuser noch nicht in diesem Ausmaß, wie es sonst in Europa gibt. Das war für viele Leute eine Möglichkeit, etwas dazu zu verdienen. Und diese Möglichkeit, die nimmt natürlich rapide ab.
Sie haben jetzt beschrieben, wie sich diese Krise so praktisch von den Rändern Athens langsam ins Zentrum hinein frisst. Kann man auch das Bild machen, dass sich die Krise auch von Athen aus in die Provinzen hinaus begibt? Oder wie sieht das aus in den Provinzen draußen? Ist die Lage da ähnlich, schlimmer?
Das ist ganz unterschiedlich. Ich würde sagen, in der Provinz, zum Beispiel auf den Inseln, auf Kreta, dort wo noch viel Tourismus ist, dort gibt es noch eine Schattenwirtschaft. Es wird noch weniger Steuern bezahlt als sonst in Griechenland. Und damit können die Geschäftsinhaber und kann die Wirtschaft einige Zeit noch länger so leben, wie wenn nichts passiert wäre. Aber wenn man zum Beispiel nach Norden fährt, nach Thessaloniki, dort ist die Lage eigentlich noch deprimierender als in Athen. Und auch in den kleineren Provinzstädten, da merkt man natürlich, dass der Staat kein Geld mehr hat und dass die riesigen Projekte oder die Subventionen jetzt stark beschnitten werden. Und man merkt, dass die Wirtschaft da sich Mühe hat, sich umzustrukturieren.
Ist es so, dass die Leute eben effektiv weniger verdienen, die Staatsangestellte beispielsweise ein Drittel weniger, dass auch eben viele Leute überhaupt keinen Job haben und dass deshalb eben weniger konsumiert wird?
Es wird. Ich habe ein Beispiel. Wir haben in der vergangenen Woche einen Anzug von mir in die chemische Reinigung gebracht und dann hat die Dame gefragt, die wir eigentlich schon seit langem kennen, ja, Sie holen den Anzug doch wieder ab. Dann habe ich gesagt, natürlich hole ich den Anzug ab, den brauche ich ja. Ja, sagte sie, in letzter Zeit bleiben die Kleider dann hängen bei ihr. Und wenn sie die Leute auf der Straße sieht und dann fragt, kommt ihr das nicht abholen? Und sagt, ach nee, schmeiß das weg, weil wir können das jetzt nicht mehr, das hat keinen Wert. Das heißt, die wollen oder können die 20, 30 Euro nicht mehr bezahlen, die die Reinigung eigentlich kosten würde. Und das zeigt, dass es dann sehr, sehr knapp geworden ist. Das ist eigentlich ein Viertel, wo durchschnittlich der untere Mittelstand wohnt. Und dieser Mittelstand, dem geht es dann wirklich sehr schlecht.
Das heißt, wenn ich das übersetze, nicht nur jetzt der Verkauf von Neuwagen, wie ich das gelesen habe, dass der in den ersten vier Monaten dieses Jahres um 50% zurückgegangen sei, nicht nur die Baubewilligungen, die offenbar auch ganz massiv zurückgegangen sind, sondern diese Krise, dieser Nichtkonsum frisst sich also hinein bis in die chemische Reinigung, dass eben die Leute 20, 30 Euro nicht aufbringen können. Das ist aber dann wirklich ein Krisengefühl, das sich da breit macht.
Das ist ein Krisengefühl. Auf der anderen Seite muss man auch sehen, dass die Griechen, weil es anscheinend sehr gut ging in der Wirtschaft, auf Kosten von sehr hohen Krediten natürlich, in den letzten Jahren alle zwei Jahre mal ein neues Auto gekauft haben. Also es gab eine Verschwendung und diese Verschwendung hat man jetzt stillgelegt. Also man versucht zu sparen, indem man das Auto nicht alle zwei Jahre, sondern vielleicht alle fünf Jahre wechselt. Und das ist an sich noch nicht etwas sehr Dramatisches. Aber es gibt eben auch die vorher erwähnte Klasse oder Schicht, die dann wirklich bei der chemischen Reinigung oder bei den Ausflügen zum Beispiel auch sparen muss. Und man hat auch gesehen, dass sehr viel weniger Benzin verkauft wird. Und auch da kann man dann wieder sagen, okay, die Griechen haben enorm verschwenderisch gelebt bis jetzt und da wird jetzt etwas zurückgesteckt. Aber es bleibt eine Krise, es bleibt eine erzwungene Sparmaßnahmen.
Werner van Gent, wir haben vor einem knappen Jahr auch schon mal über die Situation in Griechenland gesprochen. Damals waren auch Demonstrationen, Proteste ein großes Thema. Da ist es eigentlich erstaunlich ruhig geworden. Man liest zwar noch, dass es einen Generalstreik gegeben hat, aber diese Ruhe, ist die tatsächlich da oder hört man hier einfach weniger?
Nein, man hört das noch und man sieht auch die Bilder beim vergangenen Generalstreik am vergangenen Mittwoch. In der vergangenen Woche, da gab es dann auch wieder Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Polizei. Das hat man gesehen und das hat man zur Kenntnis genommen im Ausland. Die Demonstrationen sind weniger groß geworden, aber man muss natürlich sehen, dass die Demonstrationen immer von einer spezifischen Gruppe getragen wurden und das sind die Gewerkschaften. Die Gewerkschaften haben bis jetzt versucht, ihre Freunde zu verteidigen und sie sind nicht mehr sehr glaubwürdig. Wenn die Gewerkschaften auf die Straße gehen und sagen, alles muss gleich bleiben wie bisher, wissen die Griechen, dass das nicht realistisch ist. Und es sind auch Skandale bekannt geworden. Zum Beispiel ist bekannt geworden, dass die Elektrizitätsgesellschaft die Gewerkschaft der Angestellten der Elektrizitätsgewerkschaft subventioniert mit 2,5 Millionen Euro und dass die Gewerkschaftsbosse dafür in Luxushotels abgestiegen sind, am Sintagma-Platz, wo man 9.000 Euro pro Zimmer bezahlt. Das sind Auswüchse, das ist nicht die Regel. Aber das hat die Glaubwürdigkeit der Gewerkschaften sehr beeinträchtigt und ich glaube nicht, dass die Leute sich noch so leicht mobilisieren lassen von diesen Gewerkschaftsbossen.
Kann man da auch daraus ablesen, dass der Sparkurs der Regierung akzeptiert ist in der Bevölkerung oder sagen wir es vielleicht ein bisschen genereller, dass alle am gleichen Sparstrick ziehen?
Ja, das wäre schön. Wenn das der Fall wäre, würden die Griechen das ohne Problem, ohne Wenn und Aber akzeptieren. Aber was so viel Wut verursacht, ist eigentlich das Gefühl, dass nicht alle am gleichen Strick ziehen, dass es einige Schichten gibt, die wirklich alles bezahlen müssen, alles tragen müssen und dass es weiterhin die Politiker, die Gewerkschaftsbosse und eine Reihe von Leuten, die weiter so leben wie seit eh und je, dass die nichts abliefern müssen. Und das ist etwas, was ein Gefühl von Unrecht auslöst und dieses Gefühl von Unrecht, Das führt wiederum zu einer tiefsitzenden Wut.
Das heißt, diese Wut, die drückt sich dann auch aus in diesen Aktionen, von denen ich gelesen habe, die Proteste so nach dem Motto, wir zahlen nicht, also dass die öffentlichen Busse und Verkehrsbetriebe ohne zu bezahlen benutzt werden, dass die Mautgebühren, also die Autobahngebühren oder Straßengebühren nicht bezahlt werden. Also das sind dann diese Proteste, die drücken sich dann darin aus, dass man eben nicht am gleichen Sparstrick zieht.
Das ist so. Also so haben allerdings die kommunistischen Gewerkschaften und die Kommunistische Partei Griechenlands haben diese Bewegung der Ich bezahle nicht, so heißt es auch wörtlich auf Griechisch, Ich bezahle nicht, die haben diese Bewegung stark gefördert, weil sie gedacht haben, so eben die breit vorhandene Wut zu kanalisieren und zu instrumentalisieren für ihre politischen Zwecke. Das ist eine Bewegung, die natürlich für den Staat verheerend ist, wenn man sieht, dass in der U-Bahn in Athen ungefähr 30-35% Schwarzfahrer gibt und dass die Mautgebühren, da steigen die Leute aus und von Hand wird dann die Barriere hochgeschoben und sie fahren weiter. Das ist ein Stück zivilen Ungehorsam, der natürlich dann auch sehr viel kostet. Aber es waren in erster Linie doch die Gewerkschaften und die kommunistische Partei, die dahinter standen.
Soweit vielleicht mal der Blick in den griechischen Alltag, die Proteste auch, wo sie stehen. Wenn wir nun die ganze griechische Situation noch ein bisschen volkswirtschaftlicher anschauen, so ist ja das Sparen des Staates, also dass der Staat eben Geld einsparen muss, stand vor einem Jahr zu Beginn dieser Aktion auch da. Da wird immer wieder überprüft, die internationalen Auflagen müssen eingehalten werden. Trotzdem, Fazit nun, der Staat, der griechische Staat hat zu wenig eingenommen in den ersten 4 Monaten, statt 16 Milliarden nur 15. Sind das schon erste Auswirkungen, dass man sagen muss, da läuft auch so etwas wie Kaputtsparen?
Ja, auf der einen Seite sind die Einsparungen des Staates sind relativ erfolgreich gewesen. Also da hat man sehr viel gespart, wobei man muss fragen, ob nicht einfach etwas verlagert wurde. So wurden die Ausgaben für Medikamente der Spitäle wurden einfach auf die Versicherungen abgewälzt. Man hat den Leuten gesagt, geh mal in die Apotheke und hol das und schreib das dann bei der Versicherung auf. Also da gibt es einige Fragen, ob diese Einsparungen wirklich realistisch sind. Aber im Großen und Ganzen geht man davon aus, dass der Staat da vieles gemacht hat. Das große Problem, was Sie angesprochen haben, ist die Einnahmenseite. Denn natürlich, wenn wir eine Rezession haben von rund 4%, dann weiß man auch, dass es weniger Steuern gibt. Und jetzt muss man 10-20% mehr Steuern einnehmen in einer Rezession, wo es 4% weniger gibt. Dann hat man ausgerechnet, dass das ganze Programm funktioniert, müsste Griechenland faktisch ein Wachstum von 7-8% haben. Und jetzt haben wir ein negatives Wachstum. Also irgendwie ist das die Quadratur des Kreises. Es funktioniert so nicht. Und was Sie sagen, kaputt sparen, das ist natürlich eine Gefahr.
Die Einnahmensituation, da hat man ja vor einem Jahr drastische Maßnahmen mindestens angekündigt. Die Steuersünder wolle man nun aufdecken. Man hat Aktionen angekündigt, dass man die Swimmingpools der Reichen über Athen scannt und dann nach der Größe der Swimmingpools auch neue Steuern berechnet. Läuft da noch was? Also auf dieser Einnahmenseite, diese Steuerseite, läuft da noch was?
Da läuft was, aber ich habe ja auch erst meine Steuererklärung bekommen. Da ist zum Beispiel neu, steht darauf, haben Sie Sparhefte im Ausland oder haben Sie Bankkonten im Ausland? Das hat es bisher nicht gegeben. Aber was da generiert wird an Steuereinnahmen, das kommt erst Ende 2011 rein. Und da muss man dann sehen, was wirklich von diesen Swimmingpools reinkommt. Da gibt es auch skeptische Stimmen. Aber das ist klar, dass das innerhalb von 12 Monaten so schnell nicht funktionieren wird.
Also Volkssport Steuerhinterziehung oder diese Mentalität, die auch dahinter steckt, die ist nach wie vor groß.
Die ist groß und vor allem hat es natürlich auch damit zu tun, dass die Mehrwertsteuer wurde von 19 auf jetzt 23% angehoben. Das ist wahrscheinlich zu viel, zu hoch. Und die Frage von Handwerkern zum Beispiel, soll ich mit oder ohne Mehrwertsteuer abrechnen, die kann man immer wieder hören. Da ist natürlich in einer Krise sehr leicht zu sagen, nein, ich zahle einfach die Mehrwertsteuer nicht, solange man das Gefühl hat, dass man damit durchkommt. Und dieses Gefühl ist weiterhin weit verbreitet, weil man weiß, dass das Steuersystem, also das Computersystem noch gar nicht angepasst wurde.
Werner van Gent, wenn ich Ihnen zuhöre, wie Sie die Lage auch volkswirtschaftlich beschreiben, das klingt alles ziemlich ausweglos.
Das ist so, es klingt ausweglos und man muss das einfach realistisch sehen, wie es ist. Und ich denke, dass es deshalb auch nicht sehr realistisch ist, jetzt noch mehr, noch stärkere Sparmaßnahmen zu verlangen von Griechenland. Und das war übrigens auch das, was Dominik Strauss-Kahn gefordert hat, im Gegensatz zur deutschen Regierung, die weiterhin schärfere Sparmaßnahmen gefordert haben. Und deshalb war natürlich die Meldung über was in New York passiert ist in der griechischen Öffentlichkeit mit sehr viel Besorgnis wahrgenommen worden. Aber man weiß, man kann wahrscheinlich nicht noch mehr sparen. Aber was man kann, und da glaube ich, liegt enorm viel, gibt es eine enorm große Möglichkeit für Griechenland. Man kann effizienter arbeiten, die Bürokratie wirklich kleiner machen, Kontrollen einführen, ohne dass das zu Bürokratie führt. Auch das ist möglich. Da gibt es praktische Vorschläge, die liegen auf dem Tisch. Und die müssen jetzt von den Verbänden, von den Gewerkschaften, von den Ministern auch, müssen die akzeptiert werden. Das ist auch noch ein Problem übrigens, dass es einige Minister gibt in der Regierung Papandreou, die gar nicht einverstanden sind mit diesem Sparkurs.
Wenn der Schriftsteller Petros Markaris sagt, wir sind in der letzten Etappe der Selbstzerstörung, dann würden Sie dem zu einem Teil also recht geben?
Nein, weil ich schätze Petros Markaris sehr, er ist ein sehr guter Schriftsteller, hat eine wunderbare Sprache und hat auch Sorge, ich würde sagen, nicht die letzte Etappe. Es ist eine Etappe und es ist denkbar, dass dies zur Selbstzerstörung Griechenland führt, aber es gibt noch viele Wege, um da wieder rauszukommen. Ich denke, man muss auch die positive Seiten sehen, also die Exportwirtschaft, der geht es sehr gut. Im Tourismus sind dieses Jahr wieder Wachstumsraten angesagt. Also es gibt eine Möglichkeit, da rauszukommen, wenn die Leute aktiv mitmachen. Und das ist jetzt die große Frage. Werden sie weiterhin aktiv mitmachen wollen oder werden sie auf die Selbstzerstörung zusteuern?
Gut, Werner van Gent, dann lassen wir diese eher positiven Ausblicke zum Schluss so stehen. Besten Dank für das Gespräch.
Danke ebenfalls.
Tagesgespräch zur griechischen Krise quasi aus griechischer Sicht. Das war Werner van Gent in Athen. Und das waren die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Rendezvous gibt's in Kürze online auf drs.ch und die laufende Aktualität laufend auf DRS4 News. Verantwortlich für die heutige Ausgabe war Thomas Müller, für die Nachrichten Christian Moser. Am Mikrofon Daniel Schmidt.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.